Was für ein Scheißtag. Also nicht heute. Aber manchmal gibt's es ja. Ja, vielleicht kennt ihr das auch, dass es so Tage gibt, wo man denkt, ach, das war mal gar nichts heute. Was habe ich heute eigentlich zustande gebracht? Was irgendwie ist der Tag so an mir vorbeigeleppert? Kennt ihr das, dass ihr mal so unzufrieden seid mit so einem Tag, so abends? Vielleicht mit euch selber oder mit irgendjemand anderem oder mit der Gesamtsituation? Ja? Gibt es das in eurem Leben auch? Ja, hoffentlich. Dann kommt man heim und lässt sich in seinen Sessel fallen und denkt, was für ein Scheißtag. Und vielleicht wird man dann noch gefragt, und wie war dein Tag, Liebling? Und es ist ja eigentlich auch gut, wenn man das gefragt wird, denn dann kann man mal rauslassen, was einen so genervt hat von diesem Tag, was einem zu schaffen macht. Vielleicht kennt ihr das auch nicht, ja? Und wenn ihr es nicht kennt, dann seid ihr ganz besonders mit großer Gnade gesegnet und beschenkt, weil das ist ja wirklich... Also das ist ein großes Glück, wenn man solche Tage nicht kennt. Ich kenne das, solche Tage. Ich habe diese Woche auch solche Tage wieder gehabt, wo man abends denkt, was habe ich heute eigentlich zustande gebracht? Und gerade jetzt in dieser Zeit, da muss ich manchmal danach suchen, was bleibt eigentlich von diesem Tag? Natürlich hat man irgendwas vor sich hingeschafft, aber was ich eigentlich mir vorgenommen habe, das ist immer noch auf meiner To-Do-Liste, immer noch unbearbeitet und immer noch keine gute Idee hätte und irgendwie ging es nicht so richtig vorwärts. Was war das irgendwie? Wieder ein Tag an mir vorbeigeblabbert und irgendwie nichts zustande gebracht. Wenn es Ihnen auch so geht, dann sind Sie in guter Gesellschaft, weil Jesus ging es auch mal so. Jesus ist unterwegs und vielleicht hat er sich, weil da gerade kein Sessel war, abends hat er sich vielleicht in den Sand fallen lassen oder irgendwo auf den Boden fallen lassen, dass er sich an einen Stein oder an einen Baum lehnen kann, so ähnlich wie auf dem Bild, das ihr da auf dem Liedblatt habt. Und da setzen sich seine Jünger um ihn und dann bespricht man natürlich, was einen so, wie das so war, wie man das so erlebt hat, die letzten Tage oder das, was man so geschafft hat an dem Tag, was einen beschäftigt. Und dann redet sich Jesus eben auch den Frust von der Seele. Und er sagt, ich habe doch über das Himmelreich gesprochen. Ich habe doch Zeichen getan, ich habe doch Wunder getan, ich habe alles Mögliche gemacht, aber sie haben es nicht kapiert. Was soll ich noch machen, dass sich was ändert? Jesus klagt über die Leute in den Städten von Israel, dass sie, obwohl er so viele Wunder für sie getan hat, so viel deutlich Sichtbares, dass sie nicht zu Gott umgekehrt sind. Es machte doch schon alles, aber letztlich hat es nichts gebracht. Die sind immer noch so, wie sie vorher waren, immer noch abgewendet von Gott. Entweder haben sie ihn nicht verstanden oder sie haben nicht richtig zugehört oder vielleicht wollten sie ihn auch einfach nicht verstehen und wollten das nicht in ihr Leben übernehmen. Manchmal gibt es solche Tage, auch bei Jesus. Aber gut, die Laune von Jesus wird ganz schnell auch wieder besser. Und manchmal ist es ja so, wenn man das Nervige mal gesagt hat, dann findet man auch das Gute, was an so einem Tag wieder. Also mir geht es manchmal so, wenn ich dann ein bisschen das losgeworden bin, wo ich sage, ach, da war irgendwie, bin ich überhaupt nicht vorwärts gekommen, dann entdecke ich vielleicht schon auch wieder, dass ich in was anderem, vielleicht was Kleinerem, Unbedeutenderem, dann doch irgendwie auch was hingebracht habe. Und so ist bei Jesus in dem Tag auch. Wie er da sitzt und sich den Frust von der Seele gesprochen hat, dass die Leute in den Städten von Israel nach seinen Wundern überhaupt nichts geändert haben, sich nicht Gott zugewendet haben, hält sich seine Laune ganz schnell auch wieder auf. Und an der Stelle steigt nämlich unser Predigtext von heute ein, nach dem Frust von Jesus. Und unser Predigtext ist ein Text, der aus drei Teilen besteht. Ist ganz interessant, sind drei unterschiedliche Spracharten, die Jesus hier verwendet. Es beginnt mit einem Lobpreis, dann kommt ein Lehrwort und am Schluss kommt noch eine Einladung. Jesus lobt zuerst, dann lehrt er und dann lehrt er ein. In diese drei Teile gliedert sich der Predigtext, den wir für heute haben. Und so machen wir das mit dieser Predigt auch. Die drei Teile gucken wir gemeinsam an. Und ich nehme an, dass damals die Jünger, als sie sich zu Füßen von Jesus gesetzt haben, aufmerksam zugehört haben, als der ihnen geschildert hat, wie er das gerade alles so sieht. Und ich hoffe, dass ihr das auch könnt, aufmerksam zuhören. Und wie vielleicht bei den Jüngern das auch so war, dass das eine ein bisschen mehr hängen geblieben ist wie das andere, so kann es bei euch ja auch sein, dass einer von den drei Teilen ein bisschen mehr hängen bleibt als das andere. Deshalb überlegt auch mal schon im während dem Zuhören, welcher drei dieser Teile heute am besten zu dir passt. Welcher in dein Leben hineinspricht, Lob, Lehre oder die Einladung. Womit spricht Jesus dich an? Also das erste ist ein Lob. Ein Lob an den Vater für die Erkenntnisfähigkeit von den Unmündigen. Ich lese mal die ersten zwei Verse mal vor. Matthäus 11, 25 und 26. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, oder bei Luther steht, ich preise dich, Vater, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Ein erstaunliches Lob von Jesus. Ein Lob dafür, dass Gott sich vor denen verbirgt, die sich für klug und für weise halten. Heute hört man eigentlich ganz oft das Gegenteil. Wie oft haben wir in den letzten Wochen gehört, mehr Bildung. Wir brauchen mehr Bildung. Wir müssen aufholen in Sachen Bildung, weil da sind wir hinten dran. Und wir brauchen mehr Bildung. Das versprechen die Politiker, das ruft das ganze Land. Und natürlich ist Bildung ja auch wichtig. Also wer eine Ausbildung macht, wer einen Arbeitsplatz finden will, der braucht Bildung. Wer die politische Landschaft heutzutage durchschauen können will, der braucht Bildung. Wer gewissenhaft entscheiden können will, was man wie einzuordnen hat, braucht Bildung. Und auch fürs persönliche Leben, für die Entscheidungen, die man da treffen muss, braucht man ein gewisses Maß an Bildung, an Erkenntnis, an Weisheit. Allerdings gibt es einen Bereich, wo das Wissen und diese Bildung eher hinderlich sind, nämlich der Bereich des Glaubens. Da haben es die Ungebildeten leichter, so lesen wir es in diesen Versen, die Unmündigen, die Einfältigen, die Kindlichen. Der Bereich des Glaubens lässt sich nicht durch viel Bildung erfassen. Gott lässt sich nicht durch viel Lernen erkennen. Jesus sagt in seinem Lob, wie gut, dass es nicht auf die Klugheit ankommt und auf die Schlauheit von den Menschen. Ein Lob für den Herrn aller Schöpfung, dass es sich den Kindlichen, den Einfachen, damals den Unmündigen zu erkennen gibt. Gott sei Dank kann man die Wahrheit nicht nur mit abgeschlossenem Hochschulstudium erfassen. Zum Glück kommt man da nicht nur drauf, was Wahrheit ist, wenn man in einem sogenannten Erstweltland lebt, wo das Bildungsbürgertum groß ist und zum Glück braucht man auch keinen Intelligenzquotienten von über 100, um die Weisheit Gottes erfassen zu können. Zum Glück ist es so. Wäre doch schlimm, wenn es so wäre. Und nichts anderes sagt Jesus. Zum Glück muss man nicht gebildet, sondern man kann auch als Unmündiger die Wahrheit Gottes erkennen. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Von gestern Morgen ist mir das passiert. Manchmal gibt einem ja das eigene Handy so Hinweise, was einen interessieren könnte. Macht euer Handy ja vielleicht auch. Und ich bin da hingewiesen worden auf einen Zeitungsartikel, der mich interessieren könnte. Dann habe ich gedacht, ja, das klingt ja wirklich interessant. Wahrscheinlich liegt es daran, da ging es um so eine christliche YouTuberin, da wo ich manchmal schon was angeguckt habe. Und das weiß mein Handy. Und weil diese Woche ist der Kanal beendet worden und da habe ich dann natürlich auch wieder geguckt. Und dann ist gestern Morgen bin ich da verwiesen worden auf einen Zeitungsartikel über das, wo jemand über das schreibt. Und habe ich das gelesen und wie ich das so durchlese, habe ich gedacht, was soll denn das, was der da schreibt? Da wird geschrieben, wie die jetzt das Ende von dem Kanal in alle Höhen lobt, wie sie Gott dankt und jedem anderen mit einem Lächeln da verabschiedet und wie aufgesetzt das alles sei und wie kindlich, einfach glaubend da jemand über Gott spricht, wie unwürdig das eigentlich sei. Und dann steht da ein Satz am Ende, also nachdem der ganze kindliche Glaube lächerlich gemacht worden ist, steht da ein Satz, wenn es einen Gott geben würde, dann müsste er seinen Verkündigern doch etwas mehr Grips mitgegeben haben. Fand ich ganz schön frech und arrogant eigentlich auch. Und habe mir gedacht, wie kommt jemand drauf, sowas zu schreiben? Also das ist anders als das, was ich sonst so lese. Und habe mal geguckt, was ist das eigentlich für eine Seite, auf die ich da verwiesen worden bin? Es ist eine Zeitung, eine Online-Zeitung von einem humanistischen Verband. Also vom Humanismus steckt da dahinter. Wo ich mich ein bisschen gewundert habe und gedacht habe, Mensch, wenn der Humanismus in unseren Zeiten in so eine Richtung abdriftet, dann ist das extrem schade eigentlich. Und es hat mich erinnert an dieses Lob von Jesus, wo er den Vater lobt, dass es den Unmündigen offenbart wird, was die Wahrheit Gottes ist, und denen, die sich für klug und schlau halten, eben nicht. Im ersten Moment habe ich das auch gedacht, wie gut, dass denen Gott nicht offenbart ist, weil auf die Art und Weise erkennt man Gott nicht. Sich selbst für schlau halten, die eigene Klugheit so groß zu machen, das kann nicht der Weg sein, Gott zu erkennen. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil eigentlich halte ich ja auch das humanistische Anliegen, dass man von der Würde des Menschen her denkt, eigentlich für was Gutes. Aber wenn das alles ist und wenn man das so groß macht, dass man denkt, man braucht Gott deshalb nimmer, dann wird es sogar gefährlich für die Erkenntnis der Wahrheit. War so ein kleiner, ja, so ein Gedanke, der mich diese Woche so ein bisschen begleitet hat. Die Menschen in den Städten in Israel, haben sich auch für wichtiger gehalten oder ihre Erkenntnisfähigkeit für wichtiger gehalten, als auf das zu sehen, was Jesus tut. Vielleicht war ihnen das zu einfach. Vielleicht war es auch zu ungewohnt, zu kindlich vielleicht. Es ist eigentlich tragisch, vielleicht sogar manchmal gefährlich, wenn das eigene Ego sich vermalt fühlend vor meinen Augen aufbaut und den Blick in die Welt komplett einnimmt. Und das passiert in unserer heutigen Zeit, auch in der Zeit, wo das eigene Ich so groß gemacht wird, auch wie man sich darstellt, wie man gesehen wird von anderen, das ist so wichtig heutzutage. Die Fähigkeiten, mit denen man anderen übertrifft, das kann manchmal wirklich in eine gefährliche Richtung driften. Und dann denke ich, Mensch, das darf doch nicht so weit kommen wie bei den Humanisten, dass es zu so einem, dass uns im Weg steht, Gott zu sehen. Dass man es nicht mehr schafft, das Kindliche und das Einfache auch noch zu schätzen, sondern dass man sich darüber arrogant erhebt. Das ist doch schade. Stattdessen sagt Gott, sagt Jesus, ein Lob an den Herrn der Schöpfung, dass er sich den Unmündigen, den kindlich Glaubenden offenbart. Vielleicht können wir auch sagen, denen, die geistlich aus bildungsfernen Schichten stammen, denen zeigt sich Gott. Die sind eben nicht abgehängt. Keiner ist zu unklug, um Gott erkennen zu können. Keiner ist zu wenig weise. Es ist ein Lob für den Schöpfer, weil jeder den Schöpfer erkennen kann, weil er keinen von vornherein ausschließt. Ein dickes Lob, dass er uns auch den Verstand gegeben hat, ja, auch dass wir ihn gebrauchen und auch bilden, ja, aber dass wir die Möglichkeit, ihn zu erkennen, nicht nur durch unseren Verstand haben. Deshalb lobt Jesus Gott. Gott ist eben nicht denen vorenthalten, die sich schwer damit tun, mit Bilden und mit Klugheit. Wir dürfen Gott dafür preisen, dass es sich zu erkennen gibt, dass es sich enthüllt, so sagt es Jesus in seinem Loblied. Er enthüllt sich, er verhüllt sich nicht, sondern er enthüllt sich, er zeigt sich. Und das, obwohl er so viel größer ist als jeder von uns, so viel komplexer, als jeder Verstand von uns das fassen könnte, so viel herrlicher, als jedes Auge von uns aushalten könnte. Gott ist groß, weil er in Reichweite für uns bleibt, weil er uns entgegenkommt, weil er uns nahe kommt und erkennbar wird im Kleinen. Mir ist dafür auch ein Bild eingefallen, vielleicht kennen das die Älteren unter euch noch. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Kennt es jemand von euch? Die Geschichte, ja, das sind doch einige. Als ich in der Grundschule war, war ich mal im Theater und habe diese Geschichte als Theater angeschaut. Und die spannendste Szene bei Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, war, wo die dem Scheinriesen begegnen. Vielleicht erinnern sich manche, da gibt es einen Scheinriese. Ein Scheinriese ist nämlich das Umgedrehte wie ein richtiger Riese. Also ein richtiger Riese ist einer, wenn er direkt vor einem steht, ist er riesig und wenn er in die Ferne geht, dann wird er immer kleiner. So ist er bei den meisten Menschen, gell? Wenn man in die Ferne geht, wird es kleiner. Beim Scheinriesen, bei Jim Knopf, ist es genau andersrum. Der ist in der Ferne groß und je näher er kommt, desto kleiner wird er. Und das haben die in dem Theater damals faszinierend dargestellt. Ja? So eine ganz große Figur war da in der Ferne und dann ist die immer näher gekommen und immer kleiner geworden. Bis sie auf Augenhöhe war vom Jim Knopf. So stelle ich mir Gott vor. Er ist groß, er ist unfassbar für uns. Aber je näher er uns kommt und je näher wir ihn an uns ranlassen, desto kleiner wird er. Er wird nicht immer noch schwieriger zu erfassen, sondern er kommt uns auf Augenhöhe entgegen. Das macht Gott aus. Das ist das, wie Gott sich uns zeigt. Er ist riesig, aber nicht unfassbar. Und vor allem da, wo er uns nahe kommt, ist er greifbar. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen ertappt, wenn du Jesus von den Klugen und Weisen reden hörst. Aber manchmal ist es auch gerade gut, wenn man sich auch ertappt fühlt. Da kann ja die Erkenntnis der Wahrheit schon anfangen. Und Jesus macht die ja nicht schlecht, die sich bilden. Nur weist er darauf hin, dass Bildung eben keine Exklusivität auf die Wahrheit Gottes herstellt. Es geht nicht, wie wir sonst bei Bildung oft denken, darum, dass wir mehr wissen als andere oder dass wir anderen voraus sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, das Streben nach Bildung in unserem Land geht ja auch darum, dass man anderen voraus ist. Das ist bei Gott nicht der Hintergrund. Er lässt sich erkennen auch von Unmündigen. Das ist Nummer eins der Gedanken von Jesus. Ein Lob an den Vater für die Erkenntnisfähigkeit der Unmündigen, dass Gott sich uns ganz klein macht und ganz nahe kommt und erkennbar ist. Und dann geht es weiter, sein Lied, allerdings ist jetzt kein Lob mehr. Ist interessant, jetzt wechselt er den Sprachstil. Und erklärt was. Jetzt wird es zu einer Lehre, was uns da im Bibeltext vorliegt. Der Vers 27. Jetzt spricht Jesus nicht mehr Gott an, sondern jetzt erklärt er seinen Jüngern was. Nämlich, mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und jenen, denen es der Vater denen der Sohn den Vater offenbaren will. Die beiden kennen sich, der Sohn und der Vater, und sie kennen sich wie sonst keiner. Sie sind ganz eng miteinander, Sohn und Vater. Aber sie bleiben nicht so eng miteinander, dass keiner reingucken darf, sondern sie geben Einblick in ihre Bekanntschaft. Vielleicht ein bisschen so, wie wenn manchmal Stars ihre Türen öffnen oder irgendwie eine Dokumentation über ihren privaten Bereich ins Internet stellen, dass man auch mal ihr Schlafzimmer zeigt oder sowas. So gibt Gott Einblick in sich selber, in das, was zwischen Vater und Sohn passiert. Er schließt uns nicht aus, sondern lässt uns reinblicken. Dazu hat der Sohn die Vollmacht, dass er uns Einblick gibt in die Bekanntschaft von Vater und Sohn. Jetzt könnte man hier wieder fragen, ja, wem will er denn dann diesen Einblick geben? Ist das nicht wieder was Exklusives? Ja, manchen erlaubt es, manchen erlaubt es nicht. Die Frage bleibt erstmal noch offen. Jedenfalls ist eins klar, nicht nur den Klugen gibt er diese Einsicht, sondern auch den Einfachen, den Kindlichen. Und er gibt ihnen eben die Einsicht, dass es darum geht, Gott zu kennen. Gott nahe an sich ranzulassen und ihn kennenzulernen. Wenn in der Bibel vom Kennen die Rede ist, so wie hier in diesen Versen, dann ist, oder von Erkennen, dann ist da meistens mehr gemeint, als wir in unserem Deutschen damit verbinden. Es geht nicht nur darum, etwas zu wissen, sondern Erkennen, auf Hebräisch ja da, meint immer eine Beziehung mit, immer. Es beschreibt auch eine Nähe. Bei Menschen, wenn es darum geht, dass Menschen einander erkennen, ist es sogar bis zu der körperlichen Intimität, die damit gemeint ist, eine ganz intensive Beziehung. Das ist das Kennen auch von Vater und Sohn und das ist dieses Kennen, in das auch Jesus uns hineinnimmt. Es geht nicht nur darum, etwas über Vater und Sohn wissen zu dürfen, sondern Nähe zu erfahren zu Vater und Sohn, eine Beziehung zu haben zu Vater und Sohn. Das ist das Kennen. Gott lässt uns in seine Nähe. Darum geht es im Glauben. Nähe zu Gott. Nähe zulassen. So wie bei Lukas, dem Lokomotivführer. Der Scheinriese kommt immer näher und wird ihm vertrauter. Und so ist es bei Gott auch. Wenn er uns nahe kommen darf, dann wird er uns vertraut. Darum geht es im Glauben. Um Gottes Kenntnis im Sinne von Beziehung bekommen. Auch in der Kirche geht es darum. In der Kirche geht es um viel mehr als nur Religion, um Formen oder Traditionen. Es geht um mehr in Kirche als nur einen ethischen Beitrag zu leisten für unsere Gesellschaft heute. Es geht um Nähe, um Beziehung zu Gott. Das soll Kirche ermöglichen. Um Gott zu kennen. Oder in unserer Jugendarbeit in der Gemeinde geht es auch nicht nur um die Nachwuchsförderung von unserer Gemeinde oder um das, dass Kinder beschäftigt werden oder vielleicht auch sinnvoll beschäftigt werden, sondern es geht darum, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist nochmal viel mehr. Oder in unseren Gottesdiensten, da geht es auch nicht darum, eine Gewohnheit zu leben, sondern es geht darum, eine Form zu haben, wo wir Gottes Beziehung leben können. Deshalb fällt es ja gerade allen so schwer, für die, die Gottes Beziehung mit Musik zu tun hat, mit Singen zu tun hat, dass man das gerade eben nicht darf. Die Form und der Ort sind aber nicht so entscheidend. Es geht um die Beziehung. Und auch in euren Familien und in euren Ehen ist es so, dass Glaube nicht nur Gewohnheiten ist, Gewohnheiten zu leben ist, sondern dass es auch darum geht, Nähe zu Gott zu leben, Gott zu kennen, ihn in seinen Alltag mit reinzunehmen. Das alles schenkt uns der Gottessohn, wenn er uns den Vater offenbaren will, die Nähe. Das erklärt Jesus seinen Jüngern. Und es erklärt auch, warum er die ganzen Wunder in den Städten von Israel getan hat. Nicht um irgendwie sich selber groß darzustellen, sondern um Nähe zu schaffen, um zu zeigen, Gott kommt ganz nah und wirkt in eurem Leben. So erkennt man Gott. Das ist der Sinn, warum er Predigten hält. Weil man dann ihn in seinen Reden Gott findet. Manchmal ist es gut, was erklärt zu bekommen. Vielleicht auch wieder was neu erklärt zu bekommen. Die Lehre von Jesus kann unserer Gottesbeziehung gut tun. Auch neben allem Feiern, neben allem emotionalen Erleben im Glauben, kann es gut sein, auch die Erklärungen von Jesus, wie jetzt diesem hier, mal Gehör zu schenken. Vielleicht ist das das, was, wo du sagst, jawohl, und da höre ich drauf. Das ist das, was mich anspricht heute. Also, Jesus hat zuerst ein Lob an Gott gesprochen. Dann hat er den Interessierten, die da um ihn sitzen, eine Erklärung gegeben. Und als drittes spricht er sie jetzt ganz direkt an. Und zwar spricht er ihnen eine Einladung aus. An alle, die gerade von irgendeiner Last klein gehalten werden. Ihr kennt diese Verse 28 bis 30. Dann sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid, bei Luther mühselig und beladen seid. die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau auf euch und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jetzt im dritten Teil sagt Jesus zu den, die da um ihn sitzen, auch das, was euch quält, auch die Lasten, die euch bedrücken, auch das Scheitern in eurem Leben, ist kein Hinderungsgrund, Jesus zu entdecken. Man muss ja wissen, die, die da sitzen, sind gläubige Juden. Das sind die, die leiden unter dem, was sie falsch machen, wo sie die Gesetze nicht einhalten können. Weil sie dann denken, ja, dann kann ich, wenn ich die Gesetze nicht einhalten kann, dann bin ich weg von Gott, dann kann ich Gott nicht das bringen, was er möchte. Das distanziert mich von Gott. Und jetzt sagt Gott, nein, ihr mühseligen Beladenen, auch ihr Schuldbeladenen, kommt zu mir, denn bei mir findet ihr Gott. Auch mit allem, was euch schwerfällt. Auch mit allem, worunter ihr leidet. Die Erkenntnis ist nicht nur mit Gehorsam verbunden. Und der seine Aufgaben nicht schafft und der die Lasten nicht mehr tragen kann im Leben, der ist eingeladen. Der sollte vielleicht die Einladung ganz besonders hören, die Einladung zu Jesus und auch das Versprechen, dass er Ruhe schenken kann. Das kommt hier zweimal vor. Und deshalb gefällt mir an dieser Stelle die Übersetzung, die ich euch abgedruckt habe aus der Neues Leben Bibel, besser als die im Lutherdeutsch. Das Lutherdeutsch kennt ihr, das habt ihr im Ohr, da heißt, ich will euch erquicken. Das hat der Luther so übersetzt, aber eigentlich steht da, zweimal so werdet ihr Ruhe finden, ich will euch Ruhe geben. Das Wort Ruhe, Anapauso heißt es auf Griechisch, Pause machen. Das steht da zweimal. Und deshalb finde ich das hier bei der Neues Leben Übersetzung so schön. Zweimal heißt da, ich will euch Ruhe geben. Das ist das, was Gott denen schenken kann, die unter einer Last leiden. Ruhe. Vielleicht brauchst du Ruhe. Vielleicht brauchst du eine Pause für deine Seele. Vielleicht ist dir manches gerade eine Last. Die Unsicherheiten, die Unstimmigkeiten, die Unvollkommenheiten, der Ärger, vielleicht ein Frust, Anforderungen, vielleicht eine Krankheit oder Trauer oder Fragen, die dich nicht loslassen. Was auch immer dich belastet, du darfst es zu Jesus bringen und darfst dir um die Ruhe bitten. Und darin findest du diese Nähe, diese Kenntnis Gottes. Ja, Jesus erspart uns nicht alles Schwere im Leben. Er nimmt es nicht einfach alles weg, aber er gibt uns eine Hilfe, sie zu tragen. Und als Hilfe nennt er uns dieses Beispiel vom Joch. So wie ein Joch eine Hilfe ist für einen Ochsen, dass er eine schwere Last ziehen kann. Ja, ohne Joch wäre es viel schwieriger, eine Last zu ziehen. Mit einem Joch ist es angenehmer, da kann er eine Last überhaupt ziehen. So ist Jesus auch. Er legt uns ein Joch auf, das uns hilft, Lasten zu tragen. Und vielleicht kennt ihr dieses Doppeljoch, ja, wie man es bei Ochsen manchmal auch hatte, ja, dass zwei nebeneinander und das gleiche Joch gespannt werden. Ich stelle mir immer vor, dass das Joch Jesus so eins ist, weil dann ich nicht allein unter diesem Joch stehe, sondern Jesus stellt sich neben mich und trägt meine Last mit mir. Und dann gibt er mir nämlich noch was Gutes. Unter so einem Doppeljoch, da kann ich nämlich selber meinen Kopf so viel senken, wie ich will. Und wenn man seinen Kopf senkt, dann läuft man manchmal auch in schrägen Bahnen. Aber wenn da einmal einer neben mir ist, der den Kopf hoch hat, dann gibt er mir auch eine gerade Richtung. Der gibt mir eine gerade Linie in meinem Leben. So stelle ich mir das vor, wenn Jesus neben mir geht und meine Lasten mit mir trägt. Er gibt mir eine Richtung. Er hält mich auf dem richtigen Weg und trägt das Schwere mit. Das ist die Nähe, die uns Gott kenntlich macht. Also drei Teile sind in diesen wenigen Versen drin, drei Sprachrichtungen. Offenbarung Gottes gibt es nicht nur für die klugen und schlauen Leute, sondern auch für die unmündigen, kindlich Glaubenden und für die, die Gott nah an sich ranlassen. In Beziehung kann man die finden. Trotz Lasten und gerade mit den Lasten kann man in der Nähe diese Beziehung finden. Und deshalb lese ich jetzt, Simon liest euch jetzt den Predigtext, ja, ich glaube, es geht nicht. Ja, der Simon liest euch jetzt den Predigtext noch einmal komplett vor und während er den liest, überlegt euch mal, und was ist jetzt genau das, wo Jesus jetzt mich heute am meisten anspricht? Lob, Lehre oder die Einladung?
Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht.
So, und jetzt kommt die Zusammenfassung von Susi. Lieber Predigthörer, was soll heute dein Herzblatt, deine Botschaft sein? Wählst du Nummer 1? Stimmst du in das Lob Jesu mit ein, weil du durch deinen kindlichen Glauben die Wahrheit mehr erkennen kannst als durch die Klugheit und die Intelligenz? Und dafür hat der himmlische Vater doch ein Lob verdient. Dann stimme mit ein in das Lob Jesu und sag Gott, was dich an ihm begeistert und komm im Loben dem Scheinriesen auf Augenhöhe ganz nahe. Oder ist der zweite Teil, die Lehre Jesu, das, was dich anspricht, dass der Sohn einem den Vater zeigt, den er kennt wie sonst keiner, dass er Erklärungen hat, Einblicke in die Trinität uns schenkt, dann forsche nach, dann lies es in der Bibel, wo du die Erklärung entdeckst, dann entdecke in den Taten von Jesus und in seinen Worten die Offenbarung. Das wäre Kandidat Nummer 2. Oder aber geht bei dir bei Abschnitt Nummer 3 das Herz auf, der Einladung, die Jesus ausspricht und die Ruhe, die du auch als Beladener und Belasteter bei ihm finden kannst. Dann öffne dein Herz für Jesus und lass ihn rein und lass dir diese Ruhe schenken. Lob, Lehre, Einladung, was aus diesem Predigtext heute dein Ohr und dein Herz ganz besonders trifft, das weißt du selber am allerbesten. Und deshalb nimm das mit, diese eine Sache, wo er dich heute anspricht. Jetzt musst du dich halt entscheiden. Amen.